Also kennst du dieses extrem spezifische Gefühl, wenn dein Auto plötzlich auf so einer überfrorenen Brücke ins Rutschen gerät?
Oh ja, das ist der absolute Albtraum.
Richtig. Und dein absolut erster, tief in der DNA verankerter Überlebensinstinkt ist es ja, das Lenkrad so fest wie möglich zu umklammern.
Genau.
Du reißt es panisch in die entgegengesetzte Richtung, weil du mit jeder Faser deines Körpers die Kontrolle über dieses verdammte Fahrzeug erzwingen willst.
Was ja aus physikalischer Sicht so ziemlich das Schlimmste ist, was du in genau diesem Sekundenbruchteil überhaupt tun kannst.
Ja, voll. Jeder Fahrlehrer trichtert dir ein, dass du vom Gas gehen musst. Du darfst auf keinen Fall abrupt lenken.
Mhm.
Du musst sozusagen in den Rutsch hineinsteuern und einfach den Gesetzen der Physik vertrauen. Aber das Problem ist halt, wenn du da auf dem Fahrersitz sitzt und die Leitplanke immer näher kommt.
Dann fühlt sich das komplett falsch an.
Absolut. Dieses bewusste Loslassen, also dieser aktive Verzicht auf Kontrolle, das fühlt sich an, als würdest du sehenden Auges direkt in den Abgrund fahren.
Weil es gegen buchstäblich jeden menschlichen Überlebensinstinkt verstößt. Unser Gehirn ist ja darauf programmiert, bei Gefahr sofort das Steuer an sich zu reißen.
Wir wollen eingreifen. Besonders wenn um uns herum das totale Chaos ausbricht.
Richtig. Und das Verrückte ist jetzt, dass diese exakte psychologische Falle, also das Lenkrad herumzureißen, wenn das Leben ins Schleudern gerät, das ist absolut kein modernes Phänomen.
Womit wir bei unserem eigentlichen Thema für unsere heutige Erkundung wären.
Genau. Wir schauen uns heute nämlich eine wahnsinnig faszinierende Vorlesung von Dr. John Oswald an.
Das sind ja Texte, die wirklich tausende Jahre alt sind.
Ja, aber sie sezieren haargenau diesen Konflikt, den wir gerade beschrieben haben. Diesen Kampf zwischen dem fast schon zwanghaften Drang, die Kontrolle zu behalten, und der radikalen Kunst des echten Vertrauens.
Und die Bilder, die dieser alte Text dafür verwendet, die sind echt extrem krass.
Oh ja.
In Kapitel 34 wird eine Welt beschrieben, die völlig aus den Fugen geraten ist. Alles bricht zusammen. Es gibt diese Bilder von globaler Zerstörung.
Mhm.
Und das Spannende ist ja, dass das nicht als irgendeine zufällige Naturkatastrophe dargestellt wird. Es ist das direkte Resultat davon, dass Menschen sich ausschließlich auf sich selbst und auf ihre eigenen menschlichen Machtstrukturen verlassen.
Der Text zeichnet da dieses Bild des ultimativen Kontrollverlusts mit sehr intensiven, fast schon surrealen Farben.
Ja.
Da ist zum Beispiel die Rede davon, dass die Heere des Himmels verrotten und die Sterne wie welke Blätter von einem Weinstock fallen.
Was für uns heute ja eher nach einem apokalyptischen Science-Fiction-Film klingt oder nach Astronomie.
Genau. Aber man muss verstehen, wie die Menschen in der Antike den Kosmos gesehen haben. Für die waren Sterne keine riesigen Gaskugeln, die Lichtjahre entfernt brannten.
Sondern?
Sterne standen für Götter. Sie waren diese himmlischen Instanzen, die angeblich das komplette Schicksal der Menschen gelenkt haben.
Okay. Wenn also die Sterne vom Himmel fallen, dann geht es in dem Text gar nicht um eine physische Zerstörung des Universums.
Richtig.
Es ist im Grunde der komplette psychologische und gesellschaftliche Zusammenbruch von falschem Glaubenssystem.
Ganz genau, es ist der Kollaps von allem, worauf die Menschen fälschlicherweise ihre absolute Sicherheit gebaut haben. Und das Konzept des Götzendienstes spielt hier echt die zentrale Rolle.
Oswald macht da in seiner Vorlesung ja einen mega interessanten Punkt auf.
Ja, er analysiert sehr treffend, dass Götzendienst psychologisch gesehen nicht primär bedeutet, dass man sich vor einer Holzfigur auf den Boden wirft.
Mhm.
Es bedeutet vielmehr, dass wir uns die ultimative Realität oder eben Gott nach unserem ganz eigenen Bild formen.
Weil die antiken Götter waren im Grunde genommen ja wie wir Menschen, nur mit einem viel größeren Budget und mehr Macht.
Exakt.
Das ist so, als würde man einen Superhelden erschaffen, aber seine Superkräfte sind einfach nur unsere eigenen allerschlechtesten Angewohnheiten auf Steroiden.
Das ist ein super Vergleich.
Weißt du, man erschafft ein Wesen mit extremen Wutanfällen, mit narzisstischen Zügen, willkürlichen Launen und Bindungsängsten.
Ja.
Und wenn das dann die Instanz ist, von der man glaubt, dass sie das Universum kontrolliert, dann ist das ja eine zutiefst beängstigende Vorstellung. Man projiziert quasi die eigene Fehlerhaftigkeit an den Himmel und betet sie dann an.
Und genau an diesem Punkt führt der Text ein Konzept ein, das im alten Orient echt allgegenwärtig war, uns heute aber extrem schwer im Magen liegt.
Du meinst dieses Haram?
Richtig, Haram. Das beschreibt einen Standard, in dem etwas der absoluten Zerstörung geweiht ist.
Aber eben nicht aus reiner göttlicher Zerstörungswut oder Mord?
Nein. Sondern weil ein System oder eine Zivilisation so fundamental korrupt und in sich selbst verstrickt ist, dass sie schlichtweg keine Zukunft mehr hat.
Ein historisches Beispiel dafür aus anderen alten Texten war ja die Stadt Jericho.
Genau. Es beschreibt diesen unausweichlichen Punkt, an dem eine Gesellschaft sich durch ihren eigenen Drang nach Kontrolle selbst in die totale Zerstörung manövriert hat.
Moment mal, da muss ich jetzt aber mal kurz reingrätschen.
Gerne.
Weil wir feiern doch heute in unserer modernen Welt genau diesen Machertypus, diesen pragmatischen Can-Do-Geist.
Mhm.
Wenn wir ein Problem sehen, dann packen wir es an. Wir verlassen uns auf unseren Intellekt, auf unsere Problemlösungskompetenz und unsere Innovationen.
Ja.
Anstatt da irgendwie passiv auf ein Wunder zu warten.
Mhm.
Warum wird dieser menschliche Drang, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, hier plötzlich als etwas derart Zerstörerisches dargestellt?
Das ist das große Paradoxon, das Oswald hier aufdeckt. Man könnte ja intuitiv annehmen, dass wenn wir die Menschheit zum ultimativen Maßstab aller Dinge erheben, wir uns maximal aufwerten.
Wir sind der Kapitän unseres eigenen Schicksals sozusagen.
Genau. Aber die Analyse zeigt das absolute Gegenteil. Die Erhöhung der Menschheit zum ultimativen Maßstab führt paradoxerweise zur totalen Entwertung der Menschheit.
Okay, wie genau meinst du das?
Überleg mal. Wenn wir Menschen mit all unserer Grausamkeit, unserer Kurzsichtigkeit, unserem Egoismus und unserer Fehlerhaftigkeit wirklich das absolut Beste sind, was dieses Universum jemals hervorbringen wird.
Oh wow.
Wenn es also nichts Höheres und nichts Gerechteres als uns gibt.
Dann sind wir ehrlich gesagt komplett verloren.
Richtig.
Weil wir selbst am allerbesten wissen, wozu wir in der Lage sind, wenn niemand zuschaut. Wenn wir das höchste Ideal sein sollen, dann verliert das Universum ja jeden tieferen Sinn.
Sich selbst zum ultimativen Retter zu machen, bedeutet letztlich in genau jenes Chaos abzustürzen, das der Text in Kapitel 34 beschreibt.
Das Vertrauen auf den Menschen als ultimative Lösung ist also kein Aufstieg, es ist der freie Fall.
Absolut. Und wir sehen das ja nicht nur auf dieser philosophischen oder kosmischen Ebene. Der Text wechselt von dieser globalen Zerstörung plötzlich zu einer sehr spezifischen, realen Nation.
Nämlich Edom. Stimmt. Edom ist da so ein wahnsinnig faszinierendes Fallbeispiel dafür, wie dieser pragmatische Can-Do-Geist in der echten Welt komplett nach hinten losgehen kann. Also in echten geopolitischen Konflikten.
Edom ist das perfekte Beispiel für den Versuch, Sicherheit durch eiskalten Pragmatismus zu erzwingen.
Mhm.
Um das zu verstehen, müssen wir kurz in die Familiengeschichte schauen. Die Edomiter waren ja die Nachfahren von Esau.
Das war der Bruder von Jakob, aus dem dann Israel hervorging, richtig?
Genau. Da gab es eine uralte, echt tiefe brüderliche Rivalität. Als die Israeliten dann aus Ägypten flohen, baten sie Edom lediglich um Durchmarschrecht auf einer wichtigen Handelsroute, dem sogenannten Königsweg.
Sie haben sogar angeboten, bar für das ganze Wasser und das Essen zu bezahlen, das sie verbrauchen würden?
Ja. Aber Edom sagte nicht nur nein, sondern drohte sofort mit massiver militärischer Gewalt.
Und das war ja nur der Vorgeschmack von dem, was noch kommen sollte.
Allerdings. Das eigentliche Trauma passierte dann Jahrhunderte später, als die Babylonier Jerusalem belagerten und dem Erdboden gleichmachten.
Das war ja eine absolute humanitäre Katastrophe damals.
Eine unfassbare Tragödie. Und Edom stand nicht nur passiv daneben und hat zugeschaut?
Nein, die haben die Schwäche ihres Brudervolkes regelrecht ausgenutzt, oder?
Und wie? Als die Judäer vor den babylonischen Truppen flohen, fingen die Edomiter sie an den Passstraßen ab. Sie lieferten sie als Sklaven aus und plünderten, was noch übrig war.
Das ist so heftig.
Und psychologisch vielleicht am grausamsten war, dass sie auf den Hügeln standen und über den Untergang Jerusalems gejubelt haben.
Wahnsinn.
Für Edom war das reiner Pragmatismus. Die dachten sich halt, Babylon ist die neue Supermacht.
Ja.
Wenn wir denen jetzt helfen, sind wir auf der Gewinnerseite.
Sie dachten, sie sichern so ihr eigenes Überleben ab. Das ultimative Manöver, um das Lenkrad herumzureißen und die Kontrolle zu behalten.
Ganz genau.
Und wie endete dieser vermeintlich geniale strategische Schachzug für Edom?
Historisch gesehen katastrophal. Genau dieselben Babylonier, denen Edom gerade geholfen hatte, wandten sich kurz darauf gegen sie und zerstörten sie.
Krass.
Arabische Stämme, die Nabatäer, drangen in ihr Gebiet ein und bauten dort später die berühmte Felsenstadt Petra.
Ah, okay. Daher kommt das.
Ja. Und während die Israeliten irgendwann aus dem Exil zurückkehrten und ihre Identität bewahrten, kehrten die Edomiter nie zurück. Sie verschwanden als Volk einfach komplett aus der Geschichte.
Der Versuch, sich durch Verrat und Pragmatismus abzusichern, hat also ironischerweise ihren eigenen Untergang besiegelt.
Exakt.
Das bringt uns zu einem extrem schwierigen, weil auch sehr persönlichen Thema, finde ich. Nämlich Rache.
Oh ja.
Dieser Drang, konnten unbedingt ausgleichen zu wollen. Der historische Text macht hier einen rasiermesserscharfen Unterschied zwischen unserer menschlichen Vorstellung von Rache, also dem Zurückschlagen, und göttlicher Vergeltung oder echter Gerechtigkeit.
Mhm.
Und um zu zeigen, was Vertrauen in einer Welt voller Ungerechtigkeit wirklich bedeutet, zieht Oswald die Geschichte von David und König Saul heran.
Das ist eine der dramatischsten Szenen der gesamten Antike. Man muss sich das vorstellen. David ist auf der Flucht, Saul ist von pathologischer Eifersucht zerfressen.
Ja.
Er jagt David mit einer Eliteeinheit durch die Wüste, um ihn umzubringen. David lebt in Höhlen, er schläft auf Steinen, sein ganzes Leben ist ein ständiger Albtraum.
Ein furchtbarer Zustand.
Und dann eines Tages betritt Saul allein und völlig ahnungslos genau die Höhle, in der David und seine Männer sich im Dunkeln verstecken.
Saul ist in dem Moment also völlig wehrlos.
Komplett. Und David hat ein Schwert in der Hand. Seine Männer flüstern ihm aus dem Dunkeln zu, dass das der Moment ist, auf den sie gewartet haben.
Sie sagen, Gott hat dir deinen Feind in die Hände gegeben. Mach es zu Ende. Die Gelegenheit ist absolut perfekt.
Genau.
Es ist das ultimative Argument der offenen Türen, nenne ich das mal. Weißt du, woran mich das erinnert?
Schieß los.
Stell dir vor, du steckst in einer richtig schrecklichen Trennung. Dein Partner hat dich belogen, emotional ausgenutzt und deinen Ruf ruiniert.
Okay.
Ihr trefft euch ein letztes Mal in einem Café, um irgendwelche Papiere zu übergeben. Er geht kurz zur Toilette und lässt sein Smartphone auf dem Tisch liegen.
Oh je, ich ahne, worauf das hinausläuft.
Und nicht nur das. Das Display leuchtet auf, das Gerät ist entsperrt und die Chatverläufe sind offen. Du könntest jetzt mit einem einzigen Fingertipp alles lesen.
Ja.
Du könntest alle Beweise fotografieren, ihn bloßstellen, deine Rache bekommen und die Situation ein für alle Mal für dich gewinnen. Die Tür steht sperrangelweit offen, alles in dir schreit danach, dieses verdammte Handy zu nehmen.
Das ist ein fantastischer Vergleich. Wirklich, denn die alles entscheidende Frage ist hier, was passiert mit dir selbst, wenn du in dieses Handy schaust?
Mhm.
Nur weil die Gelegenheit da ist, heißt das noch lange nicht, dass es der richtige Weg ist.
Absolut.
Wenn du diese Tür durchschreitest, dann begibst du dich exakt auf das toxische Niveau herab, das du an der anderen Person eigentlich verabscheust.
Man verliert in diesem Moment seine eigene Integrität.
Genau das ist der Punkt. Und genau das passierte in der Höhle eben nicht. David schneidet nur einen kleinen Zipfel von Sauls Mantel ab, um ihm später zu beweisen, dass er es hätte tun können.
Aber er weigert sich, das Schwert zu erheben. Er tötet Saul nicht.
Richtig.
Weil er sich weigert, das Lenkrad herumzureißen. Er entscheidet sich in dem Moment ganz bewusst für die Verletzlichkeit.
Und wir sehen doch jeden Tag, was passiert, wenn Menschen sich anders entscheiden. Wenn wir das mal global betrachten, sehen wir diesen fatalen Kreislauf überall.
Ja, im Nahen Osten, in Nachbarschaftsstreitigkeiten, in fiesen Scheidungen.
Du brichst mir den Finger, ich brech dir den Arm. Du brichst mir den Arm, ich brech dir das Genick.
Du zerstörst meinen Ruf, ich zerstöre deine ganze Familie.
Es eskaliert immer weiter. So lange, bis alles nur noch ein rauchender Trümmerhaufen ist, weil absolut niemand bereit ist, den ersten Schlag einzustecken, ohne sofort zurückzuschlagen.
Was passiert also, wenn wir diese offene Tür eben doch nutzen und die Kontrolle erzwingen? Der alte Text in Kapitel 34 zeichnet da ein ziemlich düsteres Bild.
Ja.
Plötzlich wimmelt es von Schakalen, von Aasfressern. Es ist ein komplettes Ödland.
Es ist die völlige Umkehrung der Schöpfung. Im Garten Eden lautete der ursprüngliche Auftrag an den Menschen, ja, die Erde zu kultivieren.
Mhm.
Und Oswald betont hier in der Vorlesung sehr schön, dass Kultivieren nicht bedeutet, die Natur wie eine Maschine auszubeuten.
Sondern sie zu pflegen, oder?
Genau. Ihr Potenzial freizusetzen, wie ein guter Gärtner das tut. Wenn wir aber den Weg der Edomiter wählen, also diesen Weg der rücksichtslosen Selbstbehauptung und der Rache, dann renaturieren wir die Welt.
Wir erschaffen stattdessen einen Lebensraum, der nur noch Aasfresser anzieht.
Ein Umfeld, das vollkommen von Zynismus, Misstrauen und Raubtierkapitalismus geprägt ist.
Aber, und das ist jetzt der krasse Wendepunkt, genau an diesem tiefsten Punkt in diesem staubigen, zynischen Ödelland ändert sich plötzlich das komplette Paradigma im Text.
Ja, der Text wechselt zu einer Vision in Kapitel 35, die drastischer nicht sein könnte.
Wir lesen plötzlich, dass die Wüste selbst anfangen wird zu jubeln und zu blühen.
Es werden da geografisch sehr spezifische Orte genannt. Der Libanon, der damals für seine majestätischen Zedernwälder berühmt war.
Mhm.
Der Berg Karmel, was eine üppig grüne Hügelkette direkt am Mittelmeer war.
Mhm.
Und die extrem fruchtbare Scharone-Ebene.
Diese Orte stehen also als Metaphern für eine unbändige plötzliche Fruchtbarkeit, die quasi aus dem Nichts zu kommen scheint.
Richtig. Wo vorher die Schakale im Staub lagen, wachsen plötzlich Schilf und Binsen.
Und Schilf wächst ja bekanntlich nur dort, wo es reichlich und tiefes, frisches Wasser gibt.
Genau. Das ist ein Bild vollkommener Erneuerung.
Es geht dabei aber nicht nur um reine Landschaftsarchitektur, oder?
Es geht stark um unsere Wahrnehmung.
Absolut. Da gibt es im Text diese starke Metapher von den blinden Augen, die plötzlich wieder sehen können. Die Heilung besteht also nicht zwangsläufig darin, dass wir per Helikopter aus unserer misslichen Lage gerettet und an einen schönen Karibikstrand geflogen werden.
Nein, das ist oft ein Missverständnis.
Die Heilung besteht oft darin, dass wir neue Augen bekommen. Dass wir lernen, die Möglichkeiten und die Schönheit zu erkennen, die in unserer aktuellen Situation bereits verborgen sind.
Die wir aber vor lauter Panik und Kontrollzwang einfach nicht mehr sehen konnten.
Genau.
Oswald erzählt dazu in der Vorlesung so eine wunderbare kleine Geschichte über zwei Zwillingsbrüder.
Oh ja, die liebe ich.
Der eine ist ein hoffnungsloser Pessimist und der andere ein unerschütterlicher Optimist. Die Eltern bringen die beiden zu einem Psychiater, weil diese krassen Extreme im Alltag einfach nicht mehr tragbar sind.
Mhm.
Der Psychiater macht dann ein Experiment. Er setzt den kleinen Pessimisten in einen wunderschönen Raum, der bis unter die Decke mit den faszinierendsten Spielzeugen vollgestopft ist.
Und den Optimisten steckt er in einen kahlen Raum, der bis oben hin voll ist mit Pferdemist.
Genau.
Und als sie dann ein paar Stunden später nachsehen, bietet sich ihnen ein völlig absurdes Bild. Der kleine Pessimist sitzt weinend inmitten all dieser fantastischen Spielzeuge.
Er ist völlig am Boden zerstört.
Warum?
Weil ihn die ständige Panik zerfrisst, dass irgendjemand reinkommen und ihm all diese schönen Dinge wieder wegnehmen könnte.
Ja, er hat solche Angst vor dem Kontrollverlust in der Zukunft, dass er die Freude im Hier und Jetzt nicht eine Sekunde lang ertragen kann.
Und dann öffnen sie die Tür zum anderen Raum und der kleine Optimist weint nicht?
Nein, er pfeift fröhlich eine Melodie. Er hat irgendwo eine alte Mistgabel gefunden und schaufelt diesen ganzen Pferdemist mit vollem Körpereinsatz durch die Gegend.
Und als der Psychiater ihn dann völlig fassungslos fragt, was um Himmels Willen er da eigentlich tut, wischt sich der Junge den Schweiß von der Stirn
und sagt strahlend, Leute, bei all dem Mist, der hier rumliegt, muss hier irgendwo ein Pony versteckt sein.
Eine großartige Pointe.
Also ganz ehrlich, ich liebe die Geschichte, aber da muss ich jetzt echt kritisch nachhaken.
Okay, mach das.
Wenn ich mitten in einer grauenhaften Scheidung stecke oder eine niederschmetternde medizinische Diagnose bekomme oder mein Unternehmen bankrott geht,
ja,
dann klingt dieses bei all dem Mist muss hier ein Pony sein, das klingt fast schon nach toxischer Positivität.
Das kann ich total verstehen, dass das so rüberkommt.
Das fühlt sich an wie so ein billiger Trost. Nach dem Motto, naja, denk einfach positiv, dann wird die Wüste schon irgendwie grün. Ist das nicht etwas zu naiv gedacht?
Wenn wir den Text isoliert betrachten würden, dann vielleicht ja. Aber im Gesamtkontext wird klar, dass hier absolut nichts beschönigt wird.
Okay, wie meinst du das?
Echte Heilung ist kein Lichtschalter, den man einfach umlegt und zack ist der Schmerz plötzlich weg. Die tiefere Mechanik hier ist eine ganz andere.
Mhm.
Es geht darum, dass der Schmerz und die Wüste, die wir durch unsere eigenen Fehler oder auch durch die Ungerechtigkeit anderer erlitten haben, als Rohmaterial für diesen neuen Garten genutzt werden.
Ah, okay. Der Garten entsteht also nicht an der Wüste vorbei.
Nein, er wächst direkt aus ihr heraus. Dein Schmerz, dein Scheitern, das alles ist quasi der Kompost.
Ohne diese extrem dunklen und ja auch stinkenden Phasen gäbe es den Nährboden also gar nicht für das, was später an Charakter und Tiefe in dir wachsen kann.
Ganz genau.
Okay, wenn der Schmerz das Rohmaterial ist, wie kommen wir dann vom reinen Aushalten in diesem besagten Garten? Wie sieht dieser Weg ganz praktisch aus?
Der Text nennt das die Straße der Heiligkeit oder im Englischen oft Highway of Holiness.
Mhm.
Und wir müssen uns mal klar machen, was ein Highway in der Antike überhaupt war. Damals reiste man ja normalerweise auf gefährlichen, unbefestigten Pfaden durchs wilde Gestrüpp.
Immer bedroht von Raubtieren oder Wegelagerern?
Genau. Eine echte, gebaute Straße, also so ein Highway, das war ein massives Ingenieurskunstwerk.
Sie war befestigt, leicht erhöht und sehr übersichtlich.
Richtig. Der Text sagt, auf diesem Weg gibt es keine Löwen, keine reißenden Bestien. Er ist so sicher und so klar, dass selbst ein Tor, also ein absoluter Narr, sich nicht darauf verlaufen kann.
Es ist also keine simple Checkliste, die man mal eben abarbeitet. Keine starre mathematische Formel, sondern eine Fortbewegung, ein Beziehungsding.
Ja. Oswald zitiert hier, was Gott einmal zu Abraham sagte, nämlich wandle vor mir.
Es ist eine ständige Bewegung.
Genau. Aber das eigentliche Vehikel für diese Bewegung, also die Art und Weise, wie wir vorwärts kommen, ist paradoxerweise das Warten.
Und Warten bedeutet eben pure Verletzlichkeit.
Absolut. Wenn wir uns mal ansehen, wie das menschliche Gehirn unter Stress funktioniert, dann verstehen wir auch, warum uns das Warten so unfassbar schwer fällt.
Unser Instinkt will ja immer sofortige Lösungen.
Ja. Dr. Oswald vergleicht jemanden, der nicht vertrauen kann, mit einem Elefanten im Porzellanladen. Die Ungeduld, der Stolz und diese lähmenden Sorgen, die treiben uns einfach dazu, dass wir sofort handeln müssen.
Wir rennen los, stoßen wertvolle Beziehungen um, erzwingen schlechte Kompromisse, nur um dieses unerträgliche Gefühl loszuwerden, einfach nichts tun zu können.
Exakt.
Es gibt dazu ja diese geniale historische Parallele in der Apostelgeschichte. Da steht eine Gruppe von 110 Menschen. Sie haben gerade den monumentalsten Auftrag der gesamten Menschheitsgeschichte bekommen.
Geht hin und verändert die ganze Welt.
Genau. Für jeden macherorientierten Menschen ist das der absolute Startschuss. Man denkt sich, okay Leute, wir brauchen Taskforces, wir müssen Flyer drucken, wir brauchen eine klare Strategie, los geht's.
Ja.
Und was ist die tatsächliche erste Anweisung, die Sie bekommen?
Wartet.
Bleibt in der Stadt und tut nichts. Einfach warten. Für jemanden, der die Dinge gerne im Griff hat, ist das doch die absolute Hölle.
Das stimmt. Wir wollen ja, dass das Leben wie eine simple Matheaufgabe funktioniert. Ich stecke X an harte Arbeit rein, also muss am Ende exakt Y an Erfolg rauskommen. Wenn ich freundlich bin, dann muss ich auch geliebt werden.
2 + 2 = 4.
Genau. Aber wenn das Leben eine absolut berechenbare mathematische Gleichung wäre, dann gäbe es ja überhaupt keinen Raum mehr für Vertrauen.
Wenn wir auf Biegen und Brechen ein bestimmtes Ergebnis zu einer exakten Zeit erzwingen wollen, dann erklären wir uns im Grunde selbst zur höchsten Instanz.
Richtig.
Und was passiert eigentlich, wenn die Antwort, auf die wir so verzweifelt warten, nicht kommt? Wir leben ja in einer extremen Mikrowellengesellschaft.
Oh ja.
Wenn die Lösung nicht in 60 Sekunden heiß auf dem Tisch steht, dann glauben wir, der ganze Prozess ist kaputt.
Aber tiefes Vertrauen bedeutet eben auch, dann auf diesem Weg zu bleiben, wenn die Antwort vielleicht nicht mal in unserer eigenen Lebenszeit sichtbar wird.
Der Prophet Jesaja selbst sprach ja von Lösungen und von einem Garten, den er mit seinen eigenen physischen Augen nie gesehen hat, weil es noch über 150 Jahre dauerte.
Und trotzdem wich er keinen Millimeter von dieser Straße ab.
Wahnsinn. Wir stehen also im Leben ständig vor dieser fundamentalen Wahl, wie wir mit den Krisen unseres Lebens umgehen wollen.
Immer wieder aufs Neue, ja.
Und genau das ist die Essenz dessen, was wir aus diesen jahrtausendealten Texten mitnehmen können. Wir haben im Grunde immer zwei Optionen. Auf der einen Seite steht dieser unbedingte Drang, alles kontrollieren zu müssen. Der Impuls, das Lenkrad panisch herumzureißen. Der Reflex zur Rache, wie wir es bei Edom gesehen haben.
Was uns am Ende immer in ein zynisches, von Schakalen bewohntes Ödland führt.
Richtig. Auf der anderen Seite steht die fast schon unerträgliche Verletzlichkeit des Wartens. Der bewusste Verzicht auf die schnelle, bequeme Lösung.
Und paradoxerweise ist genau das die Haltung, aus der heraus die Wüste überhaupt erst anfängt zu blühen und neues Wasser fließen kann.
Es ist genau der Moment, in dem wir aufhören, wie dieser kleine Pessimist, krampfhaft an dem festzuhalten, was wir verlieren könnten.
Und stattdessen anfangen, das Potenzial, das im Hier und Jetzt verborgen ist, aktiv zu kultivieren.
Also, vielleicht stehst du, der das hier gerade hört, genau jetzt vor so einer Situation. Du stehst vor einer fest verschlossenen Tür und dein ganzer Körper schreit danach, sie mit roher Gewalt einzutreten, weil du einfach das Gefühl hast, das Leben rennt dir davon.
Ja.
Oder, und das ist meistens noch viel schwieriger, eine Tür steht extrem verlockend offen.
Die Falle mit dem Handy.
Genau, das metaphorische Handy deines Ex-Partners liegt entsperrt auf dem Tisch. Das Schwert deines Feindes liegt griffbereit neben dir in der Höhle.
Du könntest jetzt den leichten, schnellen Weg gehen.
Aber tief drinnen weißt du, dass du es nicht tun solltest. Diese Texte erinnern uns daran, dass dieses Warten, dieses stille Aushalten der Ungewissheit absolut keine nutzlose Passivität ist.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist die Schmiede, in der dein wahrer Charakter geformt wird. Und deshalb möchte ich dich mit einem letzten Gedanken in den Tag entlassen. Etwas, worüber es sich echt nachzudenken lohnt.
Mhm.
Wir haben vorhin über diese prächtige Straße der Heiligkeit gesprochen. Diesen erstaunlichen Highway, der mitten durch das karge Ödland gebaut wird.
Ja.
Wenn dieser sichere Weg genau in der Wüste entsteht, was wäre, wenn deine schmerzhaftesten Phasen des erzwungenen Wartens gar keine echten Verzögerungen auf deiner Lebensreise sind?
Das ist eine krasse Perspektive.
Was, wenn das Warten selbst das Fundament ist, aus dem der Asphalt für deinen ganz persönlichen Highway überhaupt erst gegossen wird? Lass das Lenkrad los, vertrau der Straße. Bis zum nächsten Mal.